Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft.
Ja, die Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft ist mit dem gestrigen Tag zu Ende. Von den 24 Mannschaften fahren 8 nach Hause. Der Rest spielt ab Samstag im Achtelfinale. Jessica Sturmberg, wie fällt denn das Zwischenfazit aus?
Also sportlich gibt es wie immer bei solchen Turnieren Überraschungen. Mannschaften wie Österreich, das sich mit einer starken Leistung präsentiert. Die Georgier, die bei ihrer ersten Europameisterschaft es gleich ins Achtelfinale schaffen. Und ja, das Kuriosum, dass in der Gruppe E alle 4 Mannschaften 4 Punkte haben. Und das Torverhältnis am Ende dafür sorgt, dass die Ukraine mit genauso vielen Punkten ausscheidet, wie auch der Gruppenerste Rumänien hat. Aber solche Konstellationen lassen sich eben nicht verhindern. Ich habe vor der Sendung mit dem Sportjournalisten Raphael Honigstein gesprochen, der in England lebt und uns einen internationalen Blick auf das Turnier geben kann. Und ich wollte von ihm wissen, welche Überraschungen und Trends er bisher ausmacht.
Wenn man es ein bisschen mit mehr Abstand betrachtet, merkt man, dass es doch sehr eng war in den meisten Spielen. Es gab eigentlich bis auf Deutschland, Schottland kein Spiel, bei dem eine Mannschaft richtig chancenlos war. Das 3-0 von den Kroaten war ja etwas schmeichelhaft im Ergebnis, also das 0-3 gegen die Spanier. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass keine einzige Mannschaft mit 0 Punkten nach Hause gefahren ist und man nachgeschaut von den 24 Mannschaften auch 17 zumindest mal ein Spiel gewonnen haben. Also das Niveau ist, obwohl es bestimmt größere Namen gibt und mehr individuelle Qualität bei bestimmten Mannschaften doch ausgeglichener, als ich es erwartet hätte.
Wenn wir bei den großen Namen bleiben, so überrascht doch, wie England, Frankreich und Belgien sich bisher präsentiert haben. Da wäre doch die Vermutung nahe gewesen, dass diese großen Namen, diese großen Fußballnationen als Gruppensieger ins Achtelfinale voranschreiten. Aber dem ist ja jetzt nicht so.
Ja, von den Engländern bin ich besonders enttäuscht. Sie waren für mich und sind es vielleicht immer noch, aber ich tue mich schwer, das aufrechtzuerhalten, einer der Favoriten. Vielleicht sogar der Top-Favorit neben Frankreich, aber sie konnten das bisher überhaupt nicht bestätigen. Die Ergebnisse waren natürlich okay und sie haben sich relativ mühelos qualifiziert. Aber die Leistungen waren teilweise ja sehr, sehr schwer verträglich und haben nur wirklich ein Minimum von dem gezeigt, was eigentlich die Mannschaft gerade offensiv in der Lage sein sollte zu zeigen. Also wenn wir anschauen, dass da wirklich eine Handvoll von Spielern ist, die bei den besten Vereinen der Welt spielen und da auch natürlich tragende Rollen einnehmen. Ich denke an Foden, ich denke an Kane, an Bellingham, an Saka. Und wie wenig wir an Kreativität, an Spielwitz gesehen haben, ist das schon eine herbe Enttäuschung. Bei den Franzosen würde ich ein bisschen anders sehen. Die machen eigentlich unter Didier Deschamps immer nur das Minimum. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es jetzt in die etwas schwierigeren Spiele geht, dass wir dann mehr sehen von denen. Dieser abwartende, wenn nicht gar etwas zynische Ansatz ist in der Mannschaft schon lange verankert und das werden sie nicht mehr ändern. Ich glaube immer noch, dass sie einer der Top-Favoriten sind. Und die Belgier, ja, für mich auch eine Enttäuschung. Ich dachte, dass sie eigentlich ein Format gefunden haben, mit dem sie sehr, sehr gefährlich sein werden. Könnte auch noch passieren, wenn sie die Franzosen rausschmeißen, aber ich glaube nicht richtig dran. Und letztlich ist es doch wieder eine Anhäufung von individuellen Könnern, die aber als Kollektiv nicht richtig überzeugt.
Wenn wir jetzt mal auf die K.O.-Phase schauen und auf die weiteren Begegnungen, die jetzt anstehen, dann stellen wir fest, dass in der einen Turnierhälfte sich Spanien, Deutschland, Portugal und Frankreich befinden. Und auf der anderen Seite haben wir die Niederlande, die wirklich gut abschneidenden Österreicher und England. Ist das für Sie jetzt ein ausgeglichener Turnierbaum, was den weiteren Verlauf angeht?
Nein, es ist auf jeden Fall ganz sehr viel schwieriger, auf der linken oder oberen Hälfte durchzukommen. Es ist schon etwas unausgewogen, aber ja, macht es dann umso spannender auf der anderen Seite, weil es wird, falls es die Engländer nicht schaffen, dann doch eher eine überraschende Mannschaft, die ins Finale kommt.
Wir haben die letzten Turniere erlebt, eher als Turniere, die viel Diskussionen hervorgebracht haben, wo die Fans nicht in der Weise ihren Fußball zelebriert haben, wie man das vorher kannte. Ist das dieses Mal, diese Fußball-Europameisterschaft wieder ein Turnier der Fans, die quer durch Europa reisen zu ihren Spielen und dann in der Mitte von Europa sich in den Stadien wiederfinden können?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz andere Atmosphäre und ein viel echteres Fußballerlebnis, wenn ich das mal so sagen darf, als in Katar und Russland. Seit 2016 hatten wir kein großes Turnier in einem einzigen Land und es ist auch kein Zufall, dass seitdem die Stimmung bei diesem Turnier so gut ist wie zuletzt eben damals. Es macht einen leichten Unterschied aus, dass Deutschland natürlich sehr gut zu erreichen ist aus vielen Ländern und man eher das Gefühl hat, dass die Fans zum Spieltag anreisen und dann auch wieder abreisen. Also es ist nicht so bis auf die Schotten, die man noch zu fast gefühlt 100.000 in allen Städten gesehen hat, dass die Leute dann länger bleiben. Das war bei der WM etwas anders, als vor allem dann die Gäste aus Südamerika kamen und dann natürlich auch für 4-5 Wochen in Deutschland blieben.
Aber es hat für Sie schon das Potenzial, an das Sommermärchen von 2006 anzuknüpfen, was die Gesamtatmosphäre betrifft?
Also es ist nicht die ganz große Wucht des Sommermärchens und es ist auch nicht die ganz große Unbeschwertheit aus deutscher Sicht. Ich glaube, dafür ist die Situation in Deutschland, in Europa doch etwas zu angespannt, als ob man das komplett vergessen kann. Dennoch ist es aus meiner Sicht bisher ein großer Erfolg. Es ist bis auf ein ganz wenige Ausnahmen sehr friedlich geblieben. Die Stimmung im Stadion ist wirklich fantastisch und es sind wirklich echte Fußballfans da und nicht die oberen 0,1%, die sich leisten können, irgendwo in sehr, sehr entlegene Ecken der Welt zu fahren für viel Geld und dort sich die Spiele anzuschauen. Also das hat schon viel mehr von dem, was man sich unter einem echten Fußballturnier vorstellt.
Es sollte ja auch die EM sein, die klimafreundlich ist, alles mit der Bahn zu erreichen. Inwieweit finden Sie das jetzt auch aus England kommend gelungen?
Ja, es ist, glaube ich, für viele ausländische Besucher schon eine Überraschung, dass die Bahn nicht immer pünktlich läuft oder dass Züge gar nicht kommen oder mal zwischendurch auch den Zielort einfach ändern. Und vor allem der Nahverkehr hat vielerorts nicht wirklich passiert. In Gelsenkirchen gab es ganz große Engpässe. Auch Düsseldorf war ein bisschen ein Problem. Also das Konzept, dann die Leute nach dem Stadionbesuch alle in dieselbe U- oder S-Bahn zu packen oder Tram, das hat nicht überall so reibungslos funktioniert. Und die Leute waren doch erstaunt, weil sie entweder von 2006 noch andere Erinnerungen hatten oder als Stereotyp sich vorgestellt haben, dass sowas in Deutschland kein Thema ist. Ich würde das auch nicht überbewerten. Ich glaube, im Großen und Ganzen hat trotzdem alles, Gott sei Dank, sehr gut funktioniert und funktioniert auch. Ich persönlich hatte noch nicht allzu negative Erfahrungen mit der Bahn, aber ich verstehe jetzt, warum an einem Wochenende, wenn man sich die Social-Media-Accounts der Fußballjournalisten anschaut, eigentlich immer das Thema Bahn ganz oben steht, weil man sich halt nicht wirklich verlassen kann. Und vielleicht ist das so ein bisschen jetzt der Weckruf oder der internationale Aufschrei, den wir brauchen, um die Sache mal anzugehen, weil es ist schon unangenehm, glaube ich, wenn die ganze Welt sieht, wie teilweise marode die Infrastruktur hier ist.
Sagt Sportjournalist Raphael Honigstein.